Auch Wochen nach dem 24. Juni sind noch immer internationale Rettungskräfte in Venezuela im Einsatz, um die Menschen dort nach den schweren Erdbeben zu unterstützen. Keine leichte Aufgabe für die Hilfsorganisationen. Auf welche Hilfe die Venezolaner konkret angewiesen sind, darüber reden wir jetzt bei Alpha und Omega, der Podcast. Ich bin Juliane Eberwein. Und bei mir zu Gast ist Annika Reinhardt von der Diakonie Katastrophenhilfe und Luisa Ramirez, Venezolanerin, die schon lange in Deutschland lebt, in Venezuela aber noch Freunde und Familie hat. Herzlich willkommen. Frau Ramirez, Sie wohnen in Deutschland, Sie haben noch Familie und Freunde in Venezuela, im Norden des Landes, nicht weit von Caracas entfernt. Was hören Sie von denen? Wie geht's denen?
Also ich komme aus Valencia, das ist in der Nähe von Caracas, und dort habe ich auch noch Familienangehörige, Tanten, Cousinen, und die haben das auch sehr gespürt mit dem Erdbeben. Die haben darüber gesprochen, dass die Bewegung sehr gewalttätig war, und dementsprechend waren sie auch die ganze Nacht draußen, bis sie sich sicher gefühlt haben, um wieder reinzukommen. Das war auch so bei Familienmitgliedern in Caracas. Ich habe auch eine Tante, die sich nicht so leicht bewegen kann und in dem Moment einfach nur gedacht hat, es wird sein, was Gott will. Ansonsten habe ich auch Freunde, die an dem Tag, also die immer noch vor Ort sind, und auch einen Freund, mit dem ich an dem Tag gesprochen hatte, bis 2 Stunden vor dem Erdbeben. Und er war auch das Erste, an das ich gedacht habe, als ich aufgewacht habe und die Nachrichten gelesen habe. Und glücklicherweise ging es ihm auch gut. Die Bestätigung von anderen Freunden kam eher spät, weil es dort so spät war in der Nacht. Also ich hatte Glück. Ich habe niemanden verloren. Niemand hat ihre Wohnung verloren. Aber dieses Glück hatten nicht andere Bekannte, die ihre Familienmitglieder verloren haben, auch weil die Hilfe zu spät kam.
Absolut. Das war ja ein heftiges Erdbeben, ne? Also Stärke 7,2 und 7,5. Was haben Ihnen denn Ihre Familie und Freunde, was haben die Ihnen von der Nacht erzählt im Nachhinein?
Dass sie stundenlang draußen waren, und es ist immer noch der Fall, dass viele sich noch nicht trauen, in die Wohnung zu gehen. Und also manche konnten es irgendwie nicht glauben, dass noch sowas kommt auf uns. Es herrscht einfach Angst, und man weiß nicht, wie es dann weitergeht. Aber denen es gut geht, sind einfach sehr dankbar, dass es auch so ist. Und bei den anderen, sie wollen einfach sich um ihre Familienmitglieder kümmern, die ihr Leben verloren haben, was für alle noch nicht möglich ist.
Das kann man sich ja vorstellen. Sie haben 2 Stunden vor dem ersten Beben, das haben Sie gerade gesagt, mit einem Freund auch noch telefoniert, Videotelefonat geführt. Wie muss ich mir den Morgen danach vorstellen? Sie sind dann ins Bett gegangen und kriegen dann plötzlich mit, was da in der Nacht passiert ist. Wie haben Sie das erlebt?
Zuerst wollte ich verstehen, was genau passiert. Dann habe ich direkt an meinem Mitmenschen gedacht, nicht nur meine Familienmitglieder und Freunde, sondern generell Venezolaner. Ich glaube, erst nach den ersten Stunden hat man wirklich verstanden, was los ist. Ich habe sogar Tage gebraucht, um das wirklich zu nachvollziehen. Ich hatte Angst um Freunde, von denen ich noch nicht gehört hatte. Hatte aber die Hoffnung, dass es ihnen gut geht. Und ich glaube, wir Venezolaner, das ist nicht das erste Mal, dass wir uns so mit krassen Nachrichten aufwachen. Aber ja, irgendwie haben wir Strategien entwickelt, um mit solchen schlechten Nachrichten umzugehen.
Was geht denn da in einem vor, wenn man sieht, die Heimat, ja, liegt wirklich in Schutt und Asche? Also was dachten Sie, als Sie die Bilder gesehen haben?
Ich habe gedacht, was kann noch kommen für uns? Also es ist ein Land, dem es nicht gut geht, schon seit Dekaden. Und wir haben einfach nicht die Infrastruktur, um mit sowas umzugehen. Der Gesundheitssektor hat auch nicht die Ressourcen, um die Menschen medizinisch zu versorgen. es ist auch ein Land, der also Zivilschutz einfach nicht in der Lage ist, zu helfen, und auch ein Staat, der nicht wirklich mal der Wille hat, uns zu helfen. So nehmen wir es wahr. Also nicht nur ich, sondern viele andere Venezolaner.
Sind viele zur Unterstützung auch dann herbeigeeilt, unter anderem auch die Diakonie Katastrophenhilfe. Vor allem Mitarbeitende aus Kolumbien sind von Ihnen vor Ort. Was hören Sie denn von denen? Wie geht's denen?
Ja, also das ist richtig. Es gibt noch ein Regionalbüro direkt in Kolumbien, und das war in der Situation sehr hilfreich, weil schon zwei Personen direkt vor Ort sein konnten, die sowieso schon im Land waren. Und wir haben gehört, dass das eine sehr, ja, dass die Menschen oft noch Angst haben, zum Beispiel zurück in ihre Häuser zurückzukehren. Und natürlich sind davon auch die Helfenden betroffen. Auch sie brauchen sichere Unterkünfte und haben teilweise Angst, in Unterkünften zum Beispiel zu übernachten. Da ist ganz wichtig, dass man da auch sichere Unterkünfte zur Verfügung stellt. Und sie nehmen das als eine sehr belastende Situation wahr, natürlich.
Das kann man sich, finde ich, kaum vorstellen. Ne? Viele Menschen haben alles verloren. Es sind Angehörige verletzt, verstorben, verschwunden. Was zählt denn in so einer Extremsituation zu den wichtigsten Dingen, die Menschen als allererstes brauchen?
Ja, also ganz wichtig ist einfach Wasser, also sauberes Trinkwasser zu haben, weil gerade nach einer solchen Katastrophe sind oft die Wasserleitungen zerstört. Man kann hier sehen, die Häuser dort in der Region waren 80 Häuser unbewohnbar. Und die Menschen bekommen dann einmal Zelte, damit sie wieder ein Dach über dem Kopf haben. Sie bekommen Eimer, um Wasser aufzubewahren. Dann bekommen sie Filter, damit dieses Wasser auch gefiltert werden kann. Also ein Filter kann 900 Liter Wasser filtern. Also damit können viele Menschen zum Glück versorgt werden. Matratzen, Notleuchten, Decken. Also da gibt es ganz viele Dinge für den Erstbedarf wieder, wenn man alles verloren hat.
Es ist ja eben so, viele Menschen sind obdachlos, Tausende. Was bekommen die von Ihnen konkret?
Ja, also konkret ist es so, dass die Diakonie Katastrophenhilfe einmal diese Wasserfilter in großen Mengen verteilt, damit es diese Trinkwasserversorgung gibt. Dann ist es so, dass auch die Menschen medizinisch versorgt werden müssen. Oft gibt es gar keinen Zugang mehr zu medizinischer Versorgung. Und zum Beispiel werden dann Sammelstellen für Medikamente eingerichtet. Aber auch die psychische Gesundheit muss natürlich gesorgt werden, damit akute Traumata aufgefangen werden können und die Angst der Menschen etwas abgefedert werden kann. Auch das bieten die Partner von der Diakonie Katastrophenhilfe an, also diese psychosoziale Hilfe. Genau, also das sind mal ein paar Beispiele.
Und Sie hatten vorhin auch gesagt, es gibt Zelte und Matratzen.
Ja, genau. Also ganz simpel erstmal etwas zu haben, dass man geschützt ist und sich auch geschützter fühlt. Also die Obdachlosigkeit ist einfach total stark gestiegen, logischerweise. Und da braucht es manchmal dann die simpelsten Sachen zuerst, ja.
Sie konzentrieren sich ja vor allem auf die ländlichen Gebiete. Warum genau dort?
Also aus unserer Erfahrung nach ist es so, dass eben in den ländlichen Gebieten man vor allem das Problem hat, dass dort die Hilfe einfach nicht ankommt. Und die Diakonie Katastrophenhilfe arbeitet mit Partnerorganisationen zusammen. Und das ist in dem Fall dann ein super großer Vorteil, weil die Strukturen in den Gebieten bestehen halt einfach schon. Das heißt, wir können diese Menschen erreichen, die sonst eventuell niemand erreicht. Und das ist einfach ein großes Anliegen.
Wie sieht es mit dem Gesundheitssystem aktuell aus?
Ja, das ist schwierig. Also vieles ist zusammengebrochen. Einfach der Zugang ist nicht wirklich da. Und die Menschen brauchen aber trotzdem noch ihre Medikamente, wenn sie zum Beispiel chronisch krank sind. Oder Schwangere müssen versorgt werden. Kinder und Jugendliche brauchen auch vielleicht medizinische Unterstützung. Und das ist gerade sehr schwierig, ja.
Der Freund, über den wir schon gesprochen hatten, mit dem Sie telefoniert haben in der Nacht von den Beben, der ist inzwischen auch als Helfer unterwegs. Was erzählt er Ihnen?
Er erzählt davon, dass auch in Caracas die Menschen, also dass die Häuser, obwohl sie von außen normal aussehen, dass ihre Strukturen an sich nicht mehr intakt sind und dementsprechend draußen schlafen. Er erzählt auch davon, dass es sind eher die Venezolaner, die für die anderen Venezolaner da sind. Natürlich auch Rettungskräfte aus dem Ausland, denen wir unglaublich dankbar sind. Aber sogar im dritten Tag nach dem Erdbeben gab es noch keine Hilfe vom Staat zu sehen. Und die Menschen mussten mit ihren eigenen Händen ihre Familienmitglieder und Freunde suchen. Ich habe auch von Menschen gehört, die ihre Familienmitglieder noch gehört haben und nach Hilfe gefragt haben. Und weil diese Hilfe zu spät kam, sind sie ums Leben gekommen. Und es gibt auch die Diaspora, die auch Familienmitglieder vor Ort hat. Und die wussten zum Beispiel bei einem Fall, ein Freund von meiner Cousine, seine Eltern, er wusste, wo sie sind. Er hat versucht, danach zu fragen, dass sie geholfen werden, bis sie einfach nicht mehr am Leben waren. Also man hört von Solidarität unter uns. Wir wissen, dass wir miteinander rechnen können. Und man hört auch natürlich von der Dankbarkeit der Venezolaner gegenüber den anderen Venezolanern, aber auch gegenüber Organisationen wie der Diakonie. Wir wissen, dass der Weg sehr lang sein wird. Es war sowieso für uns lang, für den Wiederaufbau des Landes. Aber das wird jetzt noch schwieriger und wir brauchen auf jeden Fall die Hilfe.
Würden Sie sagen, der Staat hat da komplett versagt?
Ja. Zum Beispiel die Feuerwerke, die hatten keine Instrumente, mit denen sie arbeiten konnten, um die Menschen zu retten. Das ist ein Beispiel. Die Feuerwehr, Entschuldigung. Ja, okay. Danke. Es gab auch Informationen, dass manche Rettungsteams aus dem Ausland nicht in das Land konnten. Das war glücklicherweise bei der Mehrheit nicht der Fall, aber trotzdem ist es passiert. Und die Zivilgesellschaft hat auch ganz viel geleistet. Sie haben auch Webseiten erstellt, dass man dort ihre Familienmitglieder und Freunde posten kann, die verschwunden sind. Und von der Regierung kam das erst, ich weiß nicht, nach einer Woche ungefähr. Ich glaube, mit jedem Venezolaner, mit dem man sprechen würde, würde er oder sie erzählen, dass sie sich vom Staat komplett verlassen fühlen, immer noch.
Und jetzt ist es ja so, es gab vor 60 Jahren gab's schon mal ein Erdbeben in Venezuela. Gab es denn danach irgendeine Form von Überwachung?
Nee, leider ist es so. Es ist auch kein freies Land. Haben auch akademische Akteure darunter gelitten. Und es gibt auch Informationen aus einer Universität in Los Andes, ein System hatte für die Überwachung von solchen Erdbeben. Allerdings ist das jetzt, also das besteht einfach nicht mehr, weil es keine Investitionen mehr gab, auch weil viele der Wissenschaftler das Land verlassen mussten. Und das Problem ist auch beim Bereich der Transparenz, weil die Presse kann, wie Sie, jetzt nicht normal in Venezuela arbeiten. Dementsprechend, wir müssen die Informationen von anderen Venezolanern auch auf sozialen Medien bekommen. Und sogar dort ist es schwierig, weil X war tatsächlich nicht zugänglich in Venezuela ohne VPN. Das wurde kurz freigeschaltet nach dem Erdbeben und wieder gesperrt. Das heißt, es ist ein Land, was einfach nicht mal die Chance hat, um mit sowas umzugehen.
Ja. Also da gibt es viel zu tun. Ja. Venezuela hat sich aber ganz konkret auch internationale Hilfe dann gewünscht. Deswegen sind Sie mit der Diakonie Katastrophenhilfe auch vor Ort. Also Sie kommen jetzt nicht einfach in ein Land, sondern arbeiten dort ganz bewusst auch mit den Partnerorganisationen lokal zusammen. Warum ist denn das so wichtig, dass Sie mit den lokalen Kräften zusammenarbeiten da?
Ja, also das ist tatsächlich zentral für die Arbeit. Wie ich auch schon erwähnt habe, ist es so, dass die Partner, die ja schon vorher auch vor Ort waren, die Bedarfe der Menschen am besten kennen. Sie haben auch direkt den Kontakt zu den Betroffenen. Das heißt, sie wissen, was wird denn nun wirklich am dringendsten gebraucht. Und deswegen kann diese Hilfe auch so schnell, so zielgerichtet ankommen. Also die Spendengelder haben sofort eine Verwendung. Und das ist ja nach Katastrophen so zentral, dass die Hilfe auch schnell kommt, wie ja auch Luisa Ramirez gesagt hat, dass wenn man zu lange wartet, dann ist eben auch keine Hoffnung mehr da. Mhm. Ja, deswegen, wir sind sehr dankbar für unsere Partner, die tolle Arbeit gerade leisten.
Wenn wir noch mal kurz zurückblicken, wie würden Sie denn die humanitäre Lage in Venezuela vor dem Beben einschätzen?
Ja, also die humanitäre Lage war auch vorher schon sehr schwierig. Rund ein Viertel der Bevölkerung war auch auf humanitäre Nothilfe schon vorher angewiesen. Also gerade Versorgungsengpässe auch mit sauberem Wasser, mit Nahrung waren vorher schon ein Thema. Und das hat sich jetzt natürlich alles noch verstärkt. Deswegen gab es sogar schon vorher Projekte, die stattgefunden haben im Land, weil diese Not schon da war.
Und ein Thema wird ja auf jeden Fall sein, wie können die Menschen mit den psychischen Folgen umgehen? Wie können sie da konkret unterstützen?
Es gibt psychosoziale Hilfe, also die Menschen können...
Was heißt das?
Die Menschen können mit den Mitarbeitenden vor Ort sprechen und sie merken, dass sie nicht alleine sind. Und es gibt natürlich auch dort professionalisierte Hilfe, also Menschen, die sich damit auskennen und da auch dann ja, gut unterstützen können.
Die Präsidentin der Diakonie Katastrophenhilfe, Dagmar Brühen, die sagt, für die Hilfe in den kommenden Monaten brauchen wir einen langen Atem. Was bedeutet das konkret für Sie? Und ist das optimistisch zu sagen, in den kommenden Monaten, oder müsste man den Zeitraum vielleicht sogar weiterstecken?
Ja, man muss ihn schon weiterstecken. Also gerade ist der Plan, dass die Diakonie Katastrophenhilfe noch 2 Jahre auf jeden Fall da sein wird und am Wiederaufbau beteiligt ist, also auch Strukturen wiederherstellt. Und da geht es auch nicht nur um, ich sag mal, Infrastruktur, sondern es geht auch darum, diese gemeinschaftlichen, familiären Strukturen wieder aufzubauen, dass eben die Zivilgesellschaft nach den 2 Jahren auch stärker da herausgeht, als sie vorher war, weil wenn die Unterstützung wieder weg ist, sollen die Menschen ja trotzdem noch gut zurechtkommen.
Es gibt einen Mitarbeiter im Büro der Diakonie Katastrophenhilfe in Kolumbien, Jonathan Schweiger. Und der hat was ganz Beeindruckendes gesagt. Ich möchte das gern vorlesen. Die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit der Betroffenen, mit der Krise umzugehen, ist trotz des Ausmaßes beeindruckend. Auch wenn sie wissen, dass sie ihr materielles Hab und Gut verloren haben, klammern sich viele Menschen an ihren Glauben und erkennen, dass das Wichtigste ist, am Leben zu sein, um weiterzumachen. Hat er Ihnen da auch ein konkretes Beispiel geschildert?
Ja, tatsächlich. Das ist mir auch noch sehr eindrücklich in Erinnerung. Und zwar hat Jonathan Schweiger von einer Situation berichtet, wo eine Frau in Trümmern stand. Und es handelte sich um ihr eigenes Haus, was eben komplett zerstört wurde durch das Erdbeben. Und sie fegte dort. Und er hat sie dann gefragt, wieso sie denn da fegen würde. Und ihre Antwort war, weil sie es nicht mag, dass ihr Haus dreckig ist. Also so diese Energie einfach weiterzumachen und irgendwie nicht aufzuhören, zeigt es sehr gut, aber es zeigt natürlich auch die wie schlimm die Lage ist.
Nehmen Sie das ähnlich wahr, so diesen Spirit an nicht aufgeben und ich würde fast sagen, jetzt erst recht?
Ja, das stimmt absolut. Ich würde es auch so beschreiben. Es ist so, ich glaube, es gehört schon zu unserer Identität, dass wir weitermachen, weil, und wir haben auch natürlich den Traum, ein normales Land wieder zu haben, auch das, was in den letzten Jahren als Gemeinschaft einfach geleistet wurde, zeigt uns, dass wir das können und es gibt einfach der Wille, aber es ist so, dass wir auch wissen, wir können nicht ständig nur am Überleben sein. Wir wollen auch normal leben, nicht mehr mit solchen so katastrophalen Bedingungen umgehen.
Sie sind ja, nachdem Sie nach Deutschland gekommen sind, auch kein einziges Mal zurückgekehrt. Warum denn nicht?
Aus verschiedenen Gründen. Also ich habe das Land auch aus dem Grund verlassen, weil ich hatte kaum Hoffnung, dass es besser werden wird. Ich sah schon, dass die politische Lage sich wahrscheinlich nicht verbessern wird in dem Moment. Und auch die Unsicherheit hat mein Leben sehr stark geprägt. Das war auch ein Grund, warum ich nicht zurückgegangen, also geflogen bin, weil ich mich dort nicht sicher fühlte. Heutzutage ist es so, dass ich aus der Diaspora heraus auch aktiv bin mit anderen Venezolanern, also das heißt, also politisch, sozial. Und man weiß, man ist nicht sicher, wenn man zurückkehrt, also noch nicht. Dementsprechend habe ich das noch nicht gemacht, aber mit den Erdbeben, ich hatte schon natürlich mehrmals die Gedanken, dass ich mein Land, also ich möchte dahin, ich möchte helfen, aber wir wissen, dass wir hier auch einen wichtigen Beitrag leisten, indem wir auch mit der Gastgesellschaft einfach, dass wir alles erzählen, was die Menschen dort erleben und auch erzählen, wie man helfen kann.
Wie groß ist denn die Angst gerade dort?
Die Angst, also weil viele auch viele Nachbeben erlebt haben, es gab auch ganz viele, gab es die Angst, dass die Strukturen, die noch aufrechterhalten geblieben sind, doch wieder also, runtergehen. Und es gibt einfach die Angst, dass es doch am Ende nicht zu einem demokratischen Übergang kommt. Wir knüpfen das schon damit zusammen, dass unser Leben doch besser wird, wenn wir das tatsächlich haben.
Wie würden Sie das denn jetzt von außen auch beschreiben? Was hat sich denn geändert seit dem Sturz von Maduro?
An sich, also für die Individuen hat sich nicht viel geändert. Also die wirtschaftliche Situation ist noch sehr schlimm. Und so nehmen es die Menschen auch wahr. Da gab es noch keine Verbesserungen. Allerdings sieht man, dass einige politische Gefangenen freigelassen wurden oder nicht ganz freigelassen wurden, sondern sie müssen immer noch sich präsentieren. Die dürfen noch nicht vor der Presse sich äußern. Und es gibt tatsächlich immer noch über 500 politische Gefangenen. Also da gab es noch keine komplette politische Liberalisierung. Mhm. Man sieht eher so eine wirtschaftliche Liberalisierung. Und es gibt auch Zeichen dafür, dass es zu Verhandlungen kommen wird zwischen bestimmten Akteuren der Opposition und auch des Regimes, natürlich auch mit dem Druck und der Rolle der USA.
Wie würden Sie das denn einschätzen? Würden Sie sagen, dass sich auch durch die Erdbeben politisch was verändern kann oder vielleicht schneller verändert? Was ist da Ihre Einschätzung dazu?
Es geht in beiden Richtungen. Also das Regime nutzt es aus, auch um die Narrative durchzusetzen, dass man die Situation nicht politisieren soll. Und auch haben sie darüber gesprochen, wir werden doch nicht weitere Schritte in die Richtung von einem politischen Übergang nehmen. Allerdings ist es so, dass die Menschen sehr viel Wut spüren durch die Reaktion der Regierung, des Regimes, die nicht viel geleistet haben. Und weil sie sich so verlassen fühlen und das schon seit Jahren so wahrnehmen, gab es schon, glaube ich, das Risiko, dass es auch zu Protesten kommen kann. Das habe ich das auch so empfunden, auch viele andere, die die Lage analysiert haben. Ob es dazu kommt, ist eine andere Frage. Aber also ich glaube, das Regime wird natürlich versuchen, das für sich selbst zu nutzen. Und die USA hat auch geäußert, dass die Situation natürlich ändert, weil man zuerst mit der medizinischen Versorgung, mit den Rettungseinsätzen anfangen muss. Aber die Bevölkerung scheint eher wirklich einen politischen Übergang zu wollen.
Also ein Land, in dem ganz viel im Aufbruch und im Umbruch ist. Die Diakonie Katastrophenhilfe hält sich bewusst ja auch aus diesen politischen Diskussionen raus. Warum?
Also unser größtes Ziel ist immer, dass wir den Menschen vor Ort helfen können. Und wann wir zum Einsatz kommen, sind eben oft auch in Kriegssituationen oder in Situationen, wo die politische Lage eben schwierig sein kann. Und wir müssen immer weiter fähig bleiben, dort zu helfen. Und wenn wir uns politisch äußern, dann ist das natürlich eine Gefahr, dass wir einfach nicht mehr an die Menschen kommen. Und das darf nicht passieren.
Was befähigt Sie denn zu helfen?
Wie meinen Sie genau?
Sie können, wenn ich das richtig weiß, nur mit dem arbeiten, was Sie auch bekommen. Also sie haben da jetzt keinen großen Geldtopf stehen, aus dem sie schöpfen, sondern sind darauf angewiesen, dass andere auch sagen, wir finden, das ist eine gute Sache, das unterstützen wir, richtig?
Ja, richtig, das stimmt. Deswegen ist diese Aufmerksamkeit auch gerade total wichtig auf das Thema, weil wenn es keine Aufmerksamkeit gibt, dann gibt es auch keine Spendengelder. Und auch bei dieser Katastrophe sind gerade die Spendengelder da, für die wir sehr dankbar sind. Und wir wissen aber auch, wir werden noch 2 weitere Jahre dort bleiben und sind auch dann noch in der nächsten Zeit angewiesen auf Spenden. Und die sind einfach ja das Rückgrat der Hilfe, das kann man schon so sagen.
Geben Sie uns mal einen Eindruck von, wie viel Euro bewirken was?
Ja, gerne. Also zum Beispiel, ich habe die Wasserfilter erwähnt. Und da ein Filter kann 60 Personen pro Tag mit Wasser versorgen und kostet 58 Euro. Mhm. Also das wäre ein Spendenbeispiel. Oder wenn eine Familie ein 4-Personen-Zelt bekommt, dann ist, beziehungsweise 2 Zelte wären dann 110 Euro. Mhm. Also ja, um so einen Eindruck zu bekommen, wie viel Geld denn eigentlich für was benötigt wird.
Sachspenden sind eher nicht so das Ding, weil sie gar nicht wissen, wo sie es lagern sollen. Ne?
Ja, und wir arbeiten auch so lokal wie möglich und so international wie nötig. Das bedeutet, wir versuchen auch alle Sachdinge, die wir so brauchen, vor Ort zu bekommen. Das stärkt auch dort die Wirtschaft und die Wege sind kürzer, es geht schneller. Deswegen ist es logistisch auch viel besser für die Menschen, das vor Ort zu holen.
Und auch direkt vor Ort gibt es eine Spendenorganisation, die Sie unterstützen, Healing Venezuela, also Heilung Venezuela. Für was werden da konkret Spenden gesammelt?
Also es wurden Spenden dafür gesammelt, um die Rettungskräfte zu unterstützen. Genauer gesagt von denen aus der Universität Central de Venezuela in Caracas. Und sie spezialisieren aber eher auf die medizinische Versorgung, also schon vor den Erdbeben, aber auch vor allem jetzt natürlich, weil der Bedarf sehr groß ist, sodass es dort, wo sie jetzt unterstützen.
Ich sage ganz herzlichen Dank an Sie beide. Schön, dass Sie da waren.
Übrigens, Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg sowie des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen auf den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel TV und auf YouTube. Weitere Infos findest du auf kirchenfernsehen.de und auf redaktion-kipp.de. Wenn du Fragen, Wünsche oder Feedback hast, schreib uns gerne an info@kirchenfernsehen.de.